Guten Morgen an einem Sonntag, der Zuversicht verbreitet. Warum ich das finde, das hören Sie gleich. Aber vorher begrüße ich meinen Gast, Bischof Christian Stäblein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Zuversicht gefällt mir.
Ja.
Ich bin gespannt. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewig. Der nicht aufgibt das Werk seiner Hände. Ich finde, da ist ganz viel Zuversicht drin, oder?
Immer. Meine Zuversicht, wie sagt man, speist sich aus den vielen Demos und Aufläufen gegen rechte Propaganda und menschenverachtendes Gedankengut. Ich finde das wirklich so super, dass jetzt endlich mal auf die Straße gegangen wird, um deutlich sichtbar dagegen zu halten. Und dass auch mal Leute jetzt auf die Straße gehen, die man sonst eher nicht auf Demos sieht. Wie sehen Sie das, Herr Bischof?
Ja, das finde ich genauso. Das macht Mut. Das Bündnis ist groß gegen dieses Netzwerk aus Rechtsextremen, das sich da in Potsdam getroffen hat.
Ja.
Im November letzten Jahres war das ja schon. Aber gut, dass es jetzt aufgedeckt worden ist. Es sind Feinde unserer Demokratie. Und es sind Menschenfeinde, wirkliche Menschenfeinde, die von Remigration schwadronieren, also offen und direkt von Deportationen. Und das, man muss es wohl sagen, und das 10 Kilometer Luftlinie von dem Haus, in dem 1942 die Wannsee-Konferenz stattfand und auf der die Nazis die Organisation des Holocaust haben beschließen lassen.
Mhm.
Ich halte nichts von diesen ständigen Nazi-Vergleichen, weil sie meistens die Verbrechen der Nazis verharmlosen. Aber gerade wenn man es nicht gleichsetzt, wenn man es unterscheidet, dann wird auch deutlich, welche Mahnung uns in diesen Tagen vor Augen steht. Nie wieder ist jetzt.
Ja, und ich denke, es wird wichtig sein, dass diese Demonstrationen nachhaltig sind. Also, dass es jetzt nicht nur ein Strohfeuer ist, dieser Protest, sondern dass immer weiter auf die Straße gegangen wird. Auch heute gibt es schon wieder eine Demonstration. Demokratie verteidigen, so ist das Motto, startet um 16 Uhr vor dem Bundestag. Und dann können Sie sich auch schon mal vormerken, den 3.2., den 3. Februar. Wie ist es eigentlich, Herr Bischof? Wünschen Sie eigentlich jetzt tatsächlich noch Leuten frohe Weihnachten? Also ist es denn überhaupt noch Weihnachten? Ich meine, die Weihnachtsbäume, die sollten nun jetzt wirklich alle abgeholt sein von der BSA.
Ja, das wäre schon ganz gut. Und nein, das wünsche ich auch nicht. Das klänge doch etwas sonderbar, oder? Epiphaniaszeit, in der wir sind, also die Wochen nach dem Epiphaniasfest, das gehört zum Weihnachtsfestkreis dazu, also in die weihnachtliche Freudenzeit. Aber das ist ja nicht Weihnachten. Ich wünsche, wenn frohe Weihnachten gehabt zu haben, aber ich finde, auch das ist einen Monat danach dann schon etwas komisch. Nee, wir achten darauf, dass wir das Licht, das von den Bäumen und Kränzen wieder runter ist, dass wir das Licht in die Welt tragen. Mutig und fröhlich, frei und, warum nicht, fromm.
Und nach Epiphaniasfest bedeutet nach Heilige Drei Könige, ne? Das war das
ja,
Epiphanias.
Genau, 6. Januar.
6. Ja, Januar, okay, alles klar. Okay, also
top.
Dann stelle ich auch meine Weihnachtswünsche, die ich immer noch, also nicht wirklich verbreite, dann stelle ich die auch ein. Mal so eine ganz andere Frage, Herr Bischof. Was hängt eigentlich jetzt so in der Kirche rum? Also so farblich, also am Altar meist. Und die Beschmückung, wie sieht die aus?
Okay,
und also. Warum?
Ich fange mal andersrum an. Wir haben den 3. Sonntag nach Epiphanias. Nicht wahr? Also 6.1., Sie haben es eben nochmal gesagt, Epiphaniasfest, dann die Sonntage 7.1., 14.1., heute der 3., 21. Thema ist die Zuwendung Gottes zu den Heiden, also denen, die bisher Gott fern waren, die so ihre, ich sag mal, interessante, vielgöttrige Religion pflegen und pflegten.
Okay.
Heiden haben ja meist einen großen, vollen Götterhimmel, vom Wettergott über den Liebesgott bis zum Meeresgott. Man könnte auch sagen, vom Gott des Geldes bis zum Gott des Schicksals. Und da nun also die Zuwendung dieses einen einzigen Gottes, der Herr ist über alles, Leben und Tod, Lieben und Hassen, und der die alles verwandelnde Liebe selbst ist. Diesen Gott nahe bringen, feststellen, dass alle anderen Götzen sind, hierin die Kraft finden. Davon erzählen ganz viele Geschichten an diesem Sonntag heute.
Und
ganz
farblich?
Viele Geschichten, aber ich werde was anderes lesen, das kennen Sie schon.
Ja.
Und ja, die liturgische Farbe, so nennt man das, was Sie meinen, nach der haben Sie ja gefragt, das ist weiß, das ist an den großen Festen und in den Freudenzeiten danach immer so weiße Gewänder an Altar und Kanzel.
Wann ändert sich das?
Wenn die Vorpassionszeit beginnt, dann wechseln wir auf grün, dritten Sonntag vor der Passionszeit. Mhm. Und in der Passionszeit wird es dann lila. Das ist die Farbe der Buße. Und dann kommt ja irgendwann die, nach den großen Festen, die lange Trinitatiszeit, wo wir immer so hochzählen, alles grün.
Okay, ich habe versucht, mir es zu merken, hat nicht geklappt. Ich werde Sie dann in den nächsten Wochen immer noch mal nachfragen und darauf ansprechen. Mit der Bibelstelle, zu der wir jetzt kommen, ist es ja so wie mit dem Tauwetter draußen eigentlich. Irgendwo da drinnen, da drunter ist was Feines versteckt. Wir müssen nur dazu vordringen. In diesem Fall ganz einfach, Buch aufschlagen und zack. Und was lesen Sie heute, Herr Bischof?
Ja, Römerbrief, also Neues Testament, Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Das war der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Mancher sagt so eine Art Testament von ihm, Zusammenfassung. Paulus nennt man ja den Heidenapostel. Also man sagt, dass er das ist, der das Evangelium zu den Völkern, zu den Heiden gebracht hat. Mhm. Der Paulus, der Jude war und Jude blieb, das will ich auch einmal festhalten, und der sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen jüdischen Gott und die Rettung durch den Juden Jesus für alle Menschen zu öffnen. Paulus, der Heidenapostel, schreibt im ersten Kapitel des Briefes an die Gemeinde in Rom Folgendes. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.
Wieder ein Teil aus dem Römerbrief. Herr Bischof, können Sie den letzten Satz noch mal wiederholen?
Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. An der Stelle zitiert Paulus einen Vers aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Bibel, aus dem Ersten Testament können wir auch sagen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn Sie jetzt auf diesen letzten Vers kommen, das ist einer, der ganz groß Geschichte gemacht hat in unserer Glaubensgeschichte, weil es der Vers ist, aus dem Martin Luther sozusagen seine Erkenntnis eines neuen Weges im Glauben gewonnen hat. Das, was wir die reformatorische Erkenntnis nennen, nämlich, dass es auf den Glauben und auf nichts anderes ankommt, dass wir im Glauben alles geschenkt bekommen, dass wir uns nicht unser Leben vor Gott selber verdienen können, dass wir nicht vor Gott und uns selbst beweisen können, dass wir gut sind oder es wert sind, sondern dass das alles aus dem Glauben, und das meint an dieser Stelle aus dem Vertrauen, oder Sie haben heute mit Zuversicht begonnen, aus dem Vertrauen und der Zuversicht daraus, dass Gott uns immer schon gut sieht. Daraus kann der Gerechte leben und dadurch wird er gerecht. Das ist sozusagen die Pointe aller reformatorischer Einsicht. Das ist der Satz, der in Martin Luthers Glaubensleben sozusagen die Wende gebracht hat. Und der steht hier im Römerbrief im ersten Kapitel. Deswegen ist das schon eine sehr wirkmächtige Stelle.
Nun sagen Sie, der Glaube ist eben ein Geschenk. Nun wird dieses Geschenk ja aber auch nicht von jedem und jeder angenommen, wahrgenommen. Ich mag dann noch einmal zurückkommen auf das, was Sie so über Paulus und seinen Bezug zu den Heiden erzählt haben. Und vorhin hatten Sie auch erzählt, also Heiden, die glauben ja schon an was. Und nun frage ich mich, Gemeinde in Rom, waren das denn vorher Heiden und ging es denen mit ihrem Glauben irgendwie nicht gut? Warum sind die überhaupt jetzt irgendwie, wollten die Christen werden oder wollten die gar keine Christen werden? Wie war so das Verhältnis? Wie kam es überhaupt dazu, dass Paulus mit denen ins Gespräch gekommen ist? Oh ja,
also das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Also er schreibt an die Christen geworden sind. Ja, er schreibt ja an die christliche Gemeinde in Rom, allerdings eine ganz kleine Gemeinde, dass die vorher Heiden gewesen sind, also Menschen, die, ich sag jetzt mal, weil das, ich glaube, man muss das begreifen als etwas, was tief in uns allen ja auch drinsteckt. Es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie über andere Menschen zu reden. Also sozusagen das Gefühl, irgendwie das Schicksal oder dieses Unbestimmte, was über mich zu bestimmen scheint, gnädig zu stimmen. Also dafür zu sorgen, dass etwas eintritt, wenn ich etwas mache, dass das Leben gut zu mir ist. Ich sag's mal so, ja, in anderer Weise. Und das sozusagen mit dann auch Göttern zu verbinden. Mhm. Aber das geht auch ohne, dass ich das Göttern nenne. Das Gefühl, ich muss dem Leben etwas geben, damit das Leben mir etwas gibt. Und das aufzulösen und umzudrehen und zu sagen, es gibt diesen einen Gott, der alles geschaffen hat, Gutes, aber der auch im Schweren in diesem Leben dabei ist. Es gibt da nicht verschiedene Götter. Und der lässt dich als erstes leben und du musst dir vor dem nichts verdienen und du kannst daraus deine ganze Existenz, deine ganze Kraft, auch alles Gute, was du tust, sozusagen daraus geben lassen. Mhm. Das ist eine ganz andere Sicht, das Leben zu sehen, und deswegen finde ich, das ist das Nächste, was ich an dieser Bibelstelle so stark und nachhaltig finde. Er sagt, der Glaube oder das Evangelium ist eine Kraft. Paulus sagt nicht, das Evangelium ist eine Philosophie oder eine gute Lehre, wie man wohl so am besten lebt. Es ist auch nicht ein guter Ratgeber, es ist auch nicht eine gute Ethik. Mhm. Es geht auch nicht darum, wer das jetzt sozusagen alles am besten macht, der hat's dann. Sondern es ist als erstes eine Kraft Gottes, im griechischen Original, ist ja immer als Original auf Griechisch geschrieben, das Neue Testament, da steht da Dynamis. Also da hört man ja sozusagen wirklich die starke Kraft, die das ist, die mich trägt, die mich in dieser Zuversicht, von Gott getragen zu sein, leben und kraftvoll sein lässt.
Und dieser Kraft, ja, wie ist das? Muss man sich da hingeben? Muss man die verstehen? Oder wenn man sie verstehen möchte, aber nicht versteht, kann man sie da nicht annehmen? Also das ist das, ne, was ich so einmal meinte am Anfang von meinen vielen Fragen. Ja. Wie ist das, wenn das ein Geschenk ist? Würde man ja so denken, oh, Geschenke nehme ich immer gerne entgegen. Aber bei diesem Geschenk ist es auch wohl ein bisschen schwierig, das auszupacken.
Ja, das Auspacken vielleicht nicht, aber es sozusagen wahrzunehmen, dass ich es bekommen habe, das macht es nicht ganz leicht. Und jetzt sind wir bei dieser Frage, wieso glauben die einen, wieso glauben die anderen nicht und wollten die das jetzt? Und in der Tat ist es ja so, dass ich das so erfahren und spüren kann, das kann keiner machen, von außen nicht. Deswegen ist auch ein Verständnis von Mission, das glaubt, ich könne anderen das sozusagen machen, mit mehr oder weniger
aufdrängen sonst auch.
Alles falsch an der Stelle. Und gleichzeitig braucht es aber natürlich doch irgendwie Gespräch, Berührung, Kontakt damit. Jedenfalls ist das ja gleichzeitig der Sinn dieses Briefes, dass Paulus sagt, ich will auch zu euch kommen, ich will euch davon erzählen. Mhm. Also erzählen ist irgendwie ganz wichtig im Glauben oder predigen oder Gottesdienste miteinander feiern und dann aber immer wieder auch selber innerlich damit ins Gespräch geht. Ich will diesen Kontakt herstellen, ich sag's mal auch wieder mit meinen Worten, ich will sozusagen den Boden bereiten, damit das sein kann, was ich nicht machen kann.
War diese Gemeinde in Rom eine besonders zweifelnde Gemeinde?
Nein, das kann man nicht sagen, sondern es ist eine Gemeinde von den vielen, man muss sich das immer vorstellen, ganz kleinen Gemeinden, die am Anfang gewesen sind. Das stellen wir uns dann immer so vor wie heute in unserer Welt. Das sind ganz, ganz wenige Hausgemeinden und Hausgemeinschaften gewesen. In Rom waren sie auch besonders bedrängt und verfolgt. Wir wissen ja, dass sozusagen in Rom schon im ersten Jahrhundert heftige Christenverfolgung stattgefunden hat. Man muss sich auch klar machen, Paulus ist nach Rom gefahren, danach wissen wir nichts mehr von ihm. Also wahrscheinlich ist auch er dann bei einer dieser Verfolgungswellen ums Leben gekommen. Wir wissen genau genommen nicht wirklich um sein Ende, sondern nur, dass sich seine Spur, sage ich jetzt mal, am Ende in Rom verliert. In dieser kleinen Gemeinde, die war nicht besonders zweifelnd, die war eher in gewisser Weise, ist ein ganz starker Brief, den Paulus schreibt, auch theologisch stark und sehr standhaft.
Weil ich mich vorhin schon so darüber gefreut habe, Herr Bischof, dass gerade sehr engagiert gegen rechtes Gedankengut auf die Straße gegangen wird, finde ich, sollten wir heute in der Fürbitte mal an all die Menschen denken auf der Welt, die eben nicht frei ihre Meinung äußern können, auch wenn das immer wieder anders behauptet wird, na klar können wir unsere Meinung frei äußern und sagen, die gefällt vielleicht nicht immer jedem und jeder, aber wir werden deswegen nicht weggesperrt oder Schlimmeres. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, frei hast du uns geschaffen, aus Liebe frei sollen wir sein, von deinem Wort beseelt. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Unfreiheit, Unterdrückung und Verfolgung nach Leben suchen und um Leben ringen, die gegen die Unterdrücker aufstehen, die in Gefängnissen sitzen, die darauf warten, dass sie befreit werden. Stärke sie, halte sie, ermutige sie. Gott, für alle, die innerlich unfrei sind, voller Angst und Ängstlichkeit, bitten wir, nimm, was sie bedrückt, schaffe Sicht und weiter. Gott, für uns bitten wir in all dem, wir, die wir oft das Richtige wollen, aber das Falsche tun, mach uns frei von allem, was uns selbst erdrückt. Mach uns frei und froh in dir.
Amen. Es heißt ja manchmal, etwas ist Fluch und Segen zugleich. Also zum Beispiel, wenn man sehr sensibel ist. Aber körperlich geht Fluch und Segen nie zusammen. Beim Fluch, da ziehe ich den Kopf ein und ziehe die Schultern hoch. Und beim Segen sind die Schultern ganz entspannt. Und der Kopf, den senke ich vielleicht noch ein bisschen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Na, heute ging es ja immer wieder darum, Herr Bischof, wie wichtig es ist, den Mund aufzumachen, seine Meinung zu sagen, sich zu öffnen und wie toll das ist, dass das bei uns geht und auch passiert. Aber mindestens genauso wichtig finde ich, vielleicht sogar noch wichtiger, ist das Zuhören. Und echte Profis im Zuhören, das sind die Kolleginnen und Kollegen der kirchlichen Telefonseelsorge. Und die feiern in diesem Jahr Jubiläum. 35 Jahre kirchliche Telefonseelsorge. Glückwunsch und danke.
Ja, danke, dass Sie daran erinnern. Der Dienst ist kaum zu ermessen, der in der Telefonseelsorge getan wird. Arbeit im Verborgenen, ja. Sie haben gesagt, es ist wichtig, den Mund aufzumachen. Und es ist wichtig in unserer Gesellschaft, dass Menschen ein Ohr haben für andere. Das passiert da im Verborgenen. Das macht diese Arbeit auch aus. Anonym muss es bleiben können. Und das ist wirklich lebensrettend und für die Seelen unserer Stadt und unseres Landes sorgend. Eine Telefonnummer, bei der der Anruf nichts kostet in der Not. Das will ich nochmal deutlich sagen. Und ein Telefon haben wir alle. Nichts umgibt uns, glaube ich, in unserer Welt so sehr wie unser Telefon. Und da ist es gut, dass da die Menschen sind, die ein Ohr dafür haben.
Ja, eine wirklich ganz, ganz wichtige und wertvolle Nummer. Und deswegen mag ich die jetzt auch noch mal ansagen. Das ist die 0800 und dann dreimal die 1. 0 und dreimal die 1. Eine leicht zu merkende Nummer. 0800, dreimal die 1. 0, dreimal die 1. Die kirchliche Telefonseelsorge feiert 35-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Kommen Sie gut durch die neue Woche mit hoffentlich viel Seelenfrieden.
Eine Woche voller Licht und voller Segen wünsche ich.